Deutschlandfunk Hörspiel.
Test, Test. 1, 2, 3.
Okay. Los. Braucht das kein Kabel?
Wenn es um Zäune geht, Kraftschick. Kraftschick-Zäune für ein gesichertes Friedensstrike.
Zeit seines Lebens. Ein Hörspiel.
Jetzt neu. Wir für Sie. Radio.
Radio.
Jetzt neu. Radio für Radiobesessene. Buchen Sie jetzt.
Ein Hörspiel von Jan Neumann.
Im Herbst des Jahres 1831 begann der amerikanische Maler Samuel Finley Breese Morse.
Im Herbst des Jahres 1831 begann der amerikanische Maler Samuel Finley Breese Morse in Paris ein Gemälde zu malen, auf dem er einen Raum des Louvre nachbildete. An dessen Wänden Werke von Tizian, Da Vinci, Raphael und anderen Größen anderer Zeiten hingen.
Erste Abteilung.
Morse plante, in einem Bild die Kunst des alten Kontinents darzustellen.
Robert liest in einer Jubiläumsfestschrift eines Herstellers für Kabel und Draht aller Art.
In akribischer Detailarbeit saß er an seiner Staffelei und kopierte 38 Werke von den Wänden des echten Louvre an die Wände des Louvre auf seinem Gemälde.
Jene Staffel war es auch, die Jahre später neben diversen Drahtresten, Blechabfällen und einer Uhr.
Jene Staffelei war es auch, die Jahre später neben diversen Drahtresten, Blechabfällen und einer Uhr einen wesentlichen Bestandteil des ersten Schreibtelegrafen bilden sollte. Die Idee dazu hatte Morse auf der Heimreise. Die Staffelei und sein noch unvollendetes Bild im Gepäck im Herbst 1832, irgendwo zwischen Le Havre und New York. Inmitten des Atlantischen Ozeans fing er an, Skizzen zu zeichnen. Von einem fantastischen Apparat, der durch elektrische Signale in Sekundenschnelle Nachrichten in die fernste Ferne übermitteln können sollte.
Angekommen in New York, vollendete Morse das Gemälde.
In die Mitte des Museumsraumes malte er sich und seine Tochter, wie er ihr beibringt, die alten Meister zu kopieren. Rechts ins Bild setzte er seine über alles geliebte, Jahre zuvor verstorbene Frau,
von deren Tod er erst erfahren hatte, als sie bereits beerdigt worden war.
Morgens, abends.
Durch den langsamen Transport von Nachrichten waren Nachrichten den Ereignissen damals weit hinterher.
Am Rahmen der Staffelei hing an einem Eisenpendel ein Stift, daneben ein Elektromagnet, drunter war ein Papierstreifen aufgerollt, Uhrwerk unter dem Stift entlanggezogen wurde.
Die Ausstellung, in der das fertige Gemälde gezeigt wurde, wollte kaum jemand sehen. Um den Misserfolg zu vergessen, stürzte Morse sich in die Ausarbeitung seiner Skizze.
Solange kein Strom floss, zeichnete der Stift einen geraden Strich. Sobald Strom floss, zog der Magnet das Schreibpendel an. Sprechen kurze lange Zacken auf sie. Mittels eines Codebuches konnte diese in Buchstaben und Worte übersetzt werden. Bei der ersten öffentlichen Vorlesung. Gelungener Versuch mit Telegraph, September 04, 1837. Wenige Monate später fand erstmals ein Test mit 3 Meilen Draht statt. Dieses Mal bedeuteten die Zacken eingeduldig warten als kein Verlierer. Am 24. Mai 1844 telegrafierte Morse über eine nun 56 Kilometer lange Versuchsleitung. Die erste elektronische Nachricht in der Geschichte der Menschheit, die über eine Strecke von so großer Entfernung übermittelt wurde. Sie lautete: Was hat Gott getan?
Lassen Sie uns über Gott sprechen.
Abteilung 2. Misslungener Versuch ohne Telegraph.
Oder wollen wir beten?
Um Himmels Willen.
Friedrich Wilhelm Baumeister, 91 Jahre alt, 51 davon technischer Zeichner in der Konstruktionsabteilung eines Herstellers für Kabel und Draht aller Art.
Hier steht, Sie sind katholisch.
Ja, aber nein, nein.
73 Jahre seines Lebens Atheist, 69 davon verheiratet, seit wenigen Tagen verwitwet.
Baumeister?
Ja, Baumeister, hier. Ich auch, Baumeister.
Robert.
Wer?
Robert hier.
Baumeisters einziger Enkel.
Hallo, Opa?
Ja?
Ja, ich wollte fragen, andersrum. Wenn du mal Oma hast, dann, also beziehungsweise Sonntag. Grab.
Grab?
Ja, also Pfirsich.
Pfirsich?
Ja. Also ich kann zwar nicht backen, aber ich...
Pfirsichtorte?
Ja, genau. Pfirsichtorte. Am Sonntag? So gegen 3?
Meinetwegen.
Am Vortag dieses Telefonats war Robert Zeuge geworden, wie sein Großvater sich vor dem Sarg seiner Großmutter verbeugt hatte, steif wie ein Staatsmann, um dann der Trauergesellschaft, deren Zentrum er als Gatte der Verstorbenen zweifelsohne war, grußlos den Rücken zu kehren, zum peinlichen Entsetzen von Roberts Eltern inmitten der Rede des Pfarrers, noch bevor der Sarg in die Grube hinabgesenkt worden war.
Als ich dich stehen hab sehen am Grab und gehen hab sehen weg vom Grab, hab ich mir fest vorgenommen, endlich einmal zu reden mit dir.
Hatte Robert nicht gesagt, sondern lediglich gedacht, als er sonntags drauf mit dem gelungenen Versuch einer Pfirsichtorte in der Tür seines Großvaters stand.
Denn wenn wir reden, sagen wir nichts. Und ich frage mich, was an deinem Leben alles unsagbar ist oder war.
Fast alles, was er ihm je sagen oder ihn je hatte fragen wollen, hatte er immer nur gedacht.
Wir hatten eigentlich kein einziges richtiges Gespräch.
Warum?
Keine Ahnung.
Das Verhältnis zu seinem Großvater hatte seit jeher darin bestanden, dass er ihm anständig die Hand gab, wenn ein Besuch anstand, um über Tellern von Kuchen schweigend eine Begegnung der Blicke zu vermeiden. Die Situation war beiden also vertraut, als sie am Sonntag so gegen 3 Torte aßen. Außer der im Abstand einiger Minuten wiederholt gestellten Frage
»Schmeckt's?«
und der gleichbleibenden Antwort
»Ja«
und dem die Zeit in Takte einteilenden Ticken der Uhr bildete die Stille zwischen ihnen einen geraden Strich.
»Schmeckt's?«
ohne Ausschläge.
»Ja«.
Bis der alte Baumeister nach einer Weile des schweigsamen Aneinander-Vorbeisehens aufstand und den Weltempfänger auf dem Reihenhausfensterbrett einschaltete.
Kratzige Stimme. Jetzt neu. Dalere Duel.
Vielleicht gab es irgendeinen Grund.
Keine Ahnung. Wie gesagt, ein richtiges Gespräch fand nie statt.
Und dann ist er einfach gestorben.
2 Tage nach der Bestattung seiner Frau hat also der frisch gebackene Witwer Baumeister während eines jener nicht stattfindenden Gespräche mit seinem Enkel über dessen frisch selbstgebackenem selbst damit begonnen zu sterben.
Abteilung 3. Baumeisters letzte Reise.
Einlieferung ins Krankenhaus der Diakonie. Fast stündlich schaute eine Krankenhausseelsorgerin vorbei.
Bitte nicht singen.
Lassen Sie uns über Gott sprechen.
Morphium.
Er gibt die müden Kraft.
Baumeister griff halluzinierend nach Dingen, die es nicht gab. Und sprach mit Worten, die in keinem Codebuch der Welt verzeichnet waren.
Unvermögenden
Kraft.
2 Tage und Nächte später setzte Baumeister überraschend mit dem Sterben aus und sich auf.
Ich will Torte.
Torte?
Pfirsich.
Ich meine, meine?
Und hol mir meinen Weltempfänger von zu Haus.
Da ist ja jemand wieder da. Wie geht es Ihnen?
Ich esse gerade.
Gesegnete Mahlzeit.
Nein, Pfirsichtorte.
Nach einem Tag und einer Nacht, die Baumeister bei Bewusstsein gewesen war, verschlechterte sich sein Zustand wieder.
Ich kann aus der Bibel lesen.
Ja, aber nicht hier.
Wieder Morphium. Er glitt wieder in tiefen Schlaf, aus dem er tags darauf erneut erwachte.
Robert, Torte, und Radio.
So war es eine Zeit lang gegangen. Roberts Eltern kamen einmal am Tag für eine knappe Stunde ans Sterbebett, dann eilten sie zurück in und durch ihren Alltag. Robert nahm sich von seinem Alltag Urlaub und blieb.
Da ist ja jemand wieder da.
Und er will weder singen noch beten.
Zweimal nahm Robert allen Mut zusammen und griff nach der Hand seines Großvaters. Der zog sie schnell weg.
Aber er wollte, dass ich bei ihm bleibe. Das habe ich gemerkt.
Wenn ich sterben würde, würde ich das auch wollen.
Wollen wir?
Nein!
Und bitte, bitte nicht singen.
Bloß nicht.
Erst wenn der Sterbende schlief, setzte Robert sich zu ihm auf die Sterbebettkante, nahm dessen zeitgegerbte Hand und hielt sie. Vorsichtig, wie ein Vögelchen. In den wachen Stunden saß er mit Abstand auf dem Klappbett, das man ihm ins Zimmer gestellt hatte.
Manchmal sah er mich an, als ob er erwartete, dass ich irgendwas mache. Ja, als ob noch irgendwas passieren müsste.
Und dann?
Genau einen Tag vor seinem tatsächlichen Tod, Robert wollte ihm gerade den Kuchenteller abnehmen, packte Baumeister plötzlich die Hand seines Enkels, zog ihn zu sich. Unerwartete Kraft. Die Kuchengabel klimperte auf den Linoleumboden. Torte kleckste aufs Deckbett. Er zitterte.
Junge.
Robert konnte rot erweiterte Äderchen erkennen, die sich unter der Haut schlängelten. Nie zuvor, schien es ihm, war er seinem Großvater so nah gewesen.
Ich hab nichts getan. Nichts.
Nichts?
Doch bevor Robert seinen Großvater fragen konnte...
Was meinst du damit?
Oder...
Was hättest du denn tun müssen?
Und bevor das Nichts,
Nichts
aus dem Mund seines Großvaters den Auftakt zu einem ersten richtigen Gespräch zwischen ihnen bilden konnte, Nichts. Schob Baumeister ihn ebenso unerwartet kraftvoll wieder von sich.
Mach das Radio an.
Der Apparat, an den er es abtrat, das Sprechen.
Robert fragte nicht. Auch am nächsten Tag nicht. Am übernächsten nicht. Und am Morgen des überübernächsten war der alte Baumeister eingeschlafen. Nachts. Unbemerkt. Endlich und endgültig.
Ein geduldig Wartender ist kein Verlierer.
Ein geduldig Wartender. Ich kann nicht mehr.
Wenn Robert sich heute an seinen Großvater erinnert, fällt ihm die merkwürdige Aufgeräumtheit seines Hauses ein. Mit den Eltern hatte er es geräumt, bald nach Baumeisters Tod. Gerade einmal einen Tag hatten sie dafür benötigt, die Zimmer sparsam möbliert, in den wenigen Schränken und Schubladen außer Wäsche und Streifen vergilbten Papiers nichts.
Nichts? Kein Tagebuch? Keine Liebesbriefe? Nichts?
Doch, eine Jubiläumsfestschrift, eine Art Heft im Nachttisch zum 75-jährigen Bestehen des Drahtwerks, in dem er gearbeitet hat. Ein Lesezeichen steckte da drin zwischen den Seiten, eine Art Visitenkarte vom Leiter eines Archivs in Köln.
Und da hast du dann angerufen?
Nee, ich bin sogar hin.
Wie, du bist hin?
Ja.
Einmal quer durchs Land.
Und?
Regalmeter
voll Akten und Papier. Die ganze Geschichte des Werkes, von den Anfängen bis zur Auflösung.
Alles in Abteilungen sortiert. Produkte, Korrespondenzen, Listen, Protokolle, Personalakten.
Diese Menge an Geschriebenem, Diese akribische Detailarbeit zur Organisation aller Produktionsprozesse, diese Summe an alltäglicher Arbeit.
Sogar Kriegspostkarten von Arbeitern, die an die Front mussten, an ihre Kollegen im Betrieb.
Robert konnte nicht aufhören zu lesen, auf der fieberhaften Suche nach dem Namen seines Großvaters.
Und?
Hast du was über ihn gefunden?
Ja.
Abteilung 4. Alles.
In dem Kabel- und Drahtwerk, in dem Friedrich Wilhelm Baumeister Zeit seines Lebens gearbeitet hatte, war einst die erste deutsch-transatlantische Telegrafenverbindung konzipiert, konstruiert und fabriziert worden. Man hatte dort Höchstspannungs- und Starkstromfreileitungen,
Klingel, Mikrofon, Lautsprecher, Hörer und Apparateschnüre entwickelt und gefertigt.
Telefonapparate, ganze Schaltanlagen, Sprungfedern, Dynamo und Fahrdrähte, Eisenpulverkerne, Messapparate und die erste elektrische Straßenbeleuchtung für München, Amsterdam, St. Petersburg, Casablanca. Über ein Jahrhundert waren an den im Werk gezogenen und gedrillten Stahlseilen gewagte Hängebrücken gehängt, Seilbahngondeln zu den höchsten Berggipfeln getragen und abertausende Tonnen Rohstoff ans Tageslicht gefördert worden. Dort gedrehte Seekabel schlängelten sich immer noch durch Flüsse und Meere. Antennenkabel brachten Nachrichten zu den Antennen, die sie so erst senden konnten.
Doch eine Ewigkeit wäre das, wenn ich wieder.
Die Drähte hatten Menschen, Waren, Liebesseufzer und Licht transportiert, das Fahren von Zügen und Aufzügen ermöglicht, das Zueinanderkommen von Geschäftspartnern und Geschwistern, von Küssen und Ideen. Die Schützengräben des Ersten Weltkrieges und die Konzentrationslager des Zweiten waren von dort aus mit Stacheldraht versorgt worden, die wandernden Fronten mit Feldkabeln. Das erste Telegramm nach Kriegsende im Mai 1946 war die Bitte von New Yorks größtem Warenhaus gewesen, endlich wieder den Klavierdraht zu schicken, den der amerikanische Kunde so schätzte und in den Kriegsjahren hatte schmerzlich vermissen müssen.
Baumeister!
Meister Specht?
Junge, komm, komm!
Konrad Specht.
Hier.
Während des Krieges Baumeisters Vorgesetzter.
Hier, Junge, hier.
Zuständig für die UK-Stellungen im Werk.
Was ist das?
Habe ich noch nie gehört. UK-Stellungen?
Ja, UK. Unabkömmlichkeit.
Sogenannte Unabkömmlichkeitsstellungen.
Das sind UK-Stellungen.
Liste mit den Namen derer, die für den Betrieb unabkömmlich waren. Zur Aufrechterhaltung der Produktion kriegswichtiger Güter.
Nein, ich meine da. Was ist das?
Schätze dein Name.
Ja, aber daneben. Tätig in der Gruppe Schaltanlagenbau?
Die Gruppe Schaltanlagenbau arbeitet ausschließlich für einen Wehrmachtsbedarf. Da bist du sicher.
Wer auf der Liste stand, wurde nicht eingezogen.
Specht war dreimal so alt wie Baumeister. Doppelt so dick, halb so viele Haare. Schussnarbe aus dem Ersten Weltkrieg. Links im Gesicht, das fast selig lächelte, immer wenn es sich Baumeister zuwandte.
Aber Gruppe Schaltanlagen, das bin ich doch gar nicht.
Ab jetzt bist du da.
Und brachte die Liste, nicht ohne dem jungen Baumeister zuzuzwinkern, an den riesigen hölzernen Kabeltrommeln vorüber zu den weißen Verwaltungsgebäuden, die über alle Hallen ragten.
Notiz Lehmann an K. Specht. Zahl der UKs zu hoch. Bitte um Nachbesserung. 12.03.41. Heil Hitler. Lehmann.
Lehmann?
Der Chef von Specht. Lehmann.
Geben Sie mir die Liste. Da müssen 40 wieder runter.
40? Da können wir gleich dicht machen.
Ja, Ihre Aufgabe ist es ja, die 40 zu finden, ohne die wir das nicht müssen.
Jawohl.
Geben Sie her, los.
Lehmann. Obere Verwaltungsebene. Mittleres Alter.
Was ist mit Baumeister?
Da kriege ich keinen Ersatz.
Ja, ist mir klar. Da läuft ja keiner frei rum.
Baumeister ist unabkömmlich.
Der? Der ist doch viel zu jung, um so viel Erfahrung.
Perfekt eingearbeitet, sehr talentiert. Die Gruppe Schaltanlagen, ohne ihn, undenkbar.
Ja, dann machen Sie einen anderen Vorschlag.
Q. kaputten Keuler.
Laut Ihrer letzten Begründung der einzige Spezialist für Höchstspannungskabel.
Ja, Köhler, Rossbach.
Beides Werkzeugschlosser. Da haben Sie mir letztes Mal erzählt, dass Engpass droht.
Ja.
Schaltanlagen? Baumeister? Zeichnungen oder wie?
Jawohl.
Das macht doch Heidkamp.
Ja?
Du bist jetzt für die Schwachstromkabelgarnituren zuständig, klar? Für einen Bedarf Reichsbahn, ja?
Reichsbahn jetzt? Mhm. Ja. Was?
Ersatz nicht zu beschaffen.
Meister, ich dachte, ich bin für Schaltanlagen.
Schwierige Einarbeitung und genaue Kenntnisse der besonderen betrieblichen Verhältnisse erforderlich. Klar? Ja.
Specht, Zahl UKs zu hoch. Nachbessern. 14.10.43. Heil Hitler, Lehmann.
Heil Hitler.
Die Listen wurden im Lauf der Kriegsjahre in immer kürzeren Abständen angefordert, die Produktion kriegsferner Güter nach und nach eingestellt. Werksangehörige, die von Specht als abkömmlich gelistet worden waren, kamen sofort an die Front.
Junge, kannst du da eine Zeichnung anfertigen?
Was ist das?
Verbesserung für die Drahtmaschine.
Aha.
Stacheldraht, die Produktion Stacheldraht betreffend.
An K. Specht, UK nachbessern. 14.11.43, Heil Hitler, Lehmann.
Baumeister saß weiter im Konstruktionsbüro, lächelte zögernd dem zweideutig zwinkernden Specht zurück, der sich meist zu nah zu ihm und über seine akribischen Zeichnungen von zu fertigenden Teilen und Vorrichtungen beugte, die an die Reichsbahn oder die Reichsautobahn gingen, die Reichspost oder an die Reichswerke Hermann Göring.
Hinkel?
Dieses Gespräch hier, haben wir das jetzt jedes Mal?
Buchholz.
Und warum nicht Baumeister? Was haben Sie mit Baumeister?
Guter Mann, Baumeister.
Die Listen sind nach strengen Objektiven...
Jawohl.
Es geht um die
Jawohl.
Um die Aufrechterhaltung der Produktion.
Jawohl, Herr Lehmann.
Die pünktliche Auslieferung von kriegswichtigem Material.
Jawohl.
Gründe irgendwelcher...
Jawohl.
...Art... haben nicht Grundlage dieser Entscheidung zu sein.
Jawohl, Heil Hitler, Herr Lehmann.
Heil Hitler.
Entsprechend gestriger Rücksprache nennen wir anstelle von Baumeister, den wir keinesfalls entbehren können, folgendes Gefolgschaftsmitglied. Heidkamp, Willi.
Verdammt nochmal. Oh Gott. Spricht!
Weihnachten im Westen 1943. Meldung. Melde dem Führer des Betriebes, dass ich das schöne Weihnachtspaket mit großer Freude erhalten habe. Die Freude ist noch größer, dass man sieht, dass der Führer und Gefolgschaft in kameradschaftlicher Verbundenheit uns Soldaten an der Front mit der Heimat verbinden. Ich wünsche dem Führer des Betriebes und Gefolgschaft ein recht frohes Weihnachtsfest aus dem Felde. Soldat Willi Heidkamp.
Soldat Willi Heidkamp.
An den Wänden der Werkskantine hingen die Feldpostkarten der Gefolgschaftsmitglieder. Letzter Gruß vor dem Verschwinden. Baumeister löffelte sein mageres Mittagessen lieber draußen an der Außenmauer des Fabrikgeländes, wenn es nicht gerade regnete oder Alarm war.
Wie gesagt, noch halten sich die Schäden in Grenzen. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass das so bleibt.
Irgendwann begann man, ganze Abteilungen zu verlagern. Waggonweise wurden Maschinen und Rohstoffe verladen und irgendwo im Land Inhabern kleiner Werkstätten ein Schreiben des Kriegsministeriums unter die Nase gehalten, indem man sie ihrer Werkstätten verwies, damit dort die kriegswichtige Produktion aufgenommen werden konnte. Weit ab der Großstädte. Geheim.
Specht, wir verlagern wieder. Filterspulen, schwere Feldkabel... Sie müssen mit. Arbeiter einweisen. Stückzahlen garantieren.
Aber...
Ja, ich weiß, dass Sie rücksichtsvoll denken gegenüber Ihren Kollegen. Sie haben keine Familie.
Und wer macht meine Arbeit hier?
Die Listen? Meinen Sie die verdammten Listen?
Auch
ich. Ich übernehme das.
UK-Stellung des Gefolgschaftsmitgliedes Baumeister Friedrich Wilhelm ist abgelehnt worden. Eine Wiederholung des Antrages auf UK ist zwecklos, da mit seiner baldigen Einberufung gerechnet werden kann. Dem Genannten darf keinesfalls Mitteilung gemacht werden. Alles klar. Lehmann.
Bitte nicht singen.
Und? Hast du was über ihn rausgefunden?
Abteilung 5. Nichts.
Nichts.
Nichts? Naja, nur, dass er auf diesen UK-Listen stand.
Auf diesen Unabkömmlichkeitslisten?
Genau, aber es sind viel zu viele Akten, zu viele Namen, unendlich viele. Und er war ja auch niemand. Also, doch schon, aber eben keine Größe seiner Zeit.
Mhm. Herr Lehmann?
Ende Januar 46. Der Krieg noch kein Jahr zu Ende. Lehmann wartete im Wagen, nördliches Werkstor, wo die Drahtreste lagerten.
Baumeister, Konstruktionsbüro.
Ich weiß, wer Sie sind.
Spöttisches Lächeln, das Gesicht einer Ratte.
Ich soll Sie fahren.
Ja, dann machen Sie das mal.
Der junge Baumeister sollte ihn zu den ausgelagerten Produktionsstätten bringen. Bestandsaufnahme. Er kannte Lehmann von den Unterschriften auf den Dienstmitteilungen, wusste, dass er Spechts Vorgesetzter gewesen war.
Immer rein in die gute Stube.
Baumeister setzte sich in den Wagen. Und den dann in Bewegung. Eisblumen blühten an der Windschutzscheibe. Sie passierten das Tor, rumpelten durch die verschneiten Schuttschluchten der Stadt.
Zu Schanden geschossen. Alles. Was für ein Versagen. Darf man ja nicht sagen. Aber muss man ja mal sagen dürfen. Was? Oder was sagen Sie?
Als Baumeister die Stadt das erste Mal verlassen hatte, hatte er nicht auf die Zerstörungen geachtet. Inmitten mit lauten Scherzen ihre Furcht verdeckender anderer, war er selbst damit beschäftigt gewesen, laut zu scherzen. Einer von Hitlers letztem Aufgebot. Ein Witz. Bevor es an die Front ging, sollten sie alle schießen lernen. Oder, wie es laut lachend der ängstlichste der lärmenden anderen formuliert hatte, sterben lernen. In der Nacht ihrer Ankunft auf einem zu Schulungszwecken umgewidmeten Schloss bei Dresden war dann der Angriff erfolgt.
Sind wohl nicht sehr gesprächig.
Von einer Anhöhe aus hatte Baumeister die Flieger gesehen, die Stadt in Flammen, das Inferno.
Ja, kann ich mir denken. War ja nicht an der Front, leider. Aber denken kann ich ja. Dresden, was?
Die Tage darauf waren sie abkommandiert worden, die verkohlten Toten aus den Rauchresten zu holen.
Ich war untauglich, leider. Kinderlähmung.
Lehmann klopfte auf sein linkes Bein, das steif in den Fußraum ragte. Daneben ein Ebenholzstock. Silberner Knauf. Elegant.
Auf der anderen Seite, ich habe dafür gesorgt, dass wir Rohstoffe hatten. Mitarbeiter. Wir haben produziert, haben die Armee versorgt, solange es ging. Das war mein Kampf.
Lehmann sah ihn von der Seite an. Baumeister spürte, wie er lauerte.
Gerade erst zurück, wie ich höre?
Ja.
Bei den Engländern gewesen. Glück gehabt, was?
Baumeister nickte. Wusste, es stimmte. Glück, ja. Auch wenn die Engländer ihn ans Meer gebracht und gezwungen hatten, an den Stränden der Ostsee die Leichen einzusammeln von gesunkenen Schiffen, von vom zerschossenen Eis gefallenen bis zur Unkenntlichkeit verweste Wesen. Wochenlang hatte er nichts anderes gemacht, als Karten zu spielen, Schnaps zu trinken, Tote aufzuschichten und zuzusehen, wie sie verbrennen.
Ich glaube ja nicht an Glück. Sie?
Baumeister zuckte mit den Schultern, konzentrierte sich auf die granatengeplagte Straße. Duft von Lehmanns Rasierwasser, unappetitlich der Geruch von Luxus in Zeiten des Mangels.
Zum Beispiel, dass sie so spät eingezogen wurden, dass sie so lange unabkömmlich waren.
Er grinte ihn schief an, schmierig.
War auch weniger Glück als ein Glücksvogel, das... Was?
Was?
Ein Vogel, ja. Ein Vogel. Ein Specht. Aber warum nicht? Nicht? Jeder ist sich selbst der Nächste.
Lehmann hörte nicht auf zu lachen. Seine Hand klopfte Baumeister auf die Schulter, bis er sie dreist auf ihr liegen ließ. Baumeister wollte sie abschütteln. Ein Schlagloch, das sie durchrumpelten, erledigte das.
Wollen wir beten?
Fünfmal hatte Baumeister innerhalb eines Jahres die Zerstörung durchquert. Das erste Mal, als er in den Krieg gezogen war.
Wir sind aus demselben Stahl. Was, Baumeister?
Das zweite Mal nach Kriegsende, als er versucht hatte, sich nach Hause zurück durchzuschlagen. Stille Städte, von den Balkonen weiße Fahnen, aus den Ruinen Gestank der Toten. Der Frühsommer war heiß gewesen.
Wir glauben nicht an das Schicksal. Wir machen unser Schicksal. Was?
Das dritte Mal als Kriegsgefangener. Fahrt ans Meer, nachdem die Engländer ihn zwischen hakenbekreuzten Flugzeugwracks auf einem Feld gestellt hatten.
Es zählt nur die Kraft. Die eigene Kraft.
Das vierte Mal nach seiner Freilassung. Erneut heimwärts wandern entlang zerstörter Strommasten, an mit Brackwasser gefüllten Bombentrichtern vorbei, über geborstene Brückenteile inmitten reißender Flüsse, durch hohle Fassaden, in denen Kinder kletternd Bleirohre ernteten.
Gott ist abgeschafft, an seiner Stelle sitzt die Kraft.
Seine fünfte Reise war die zu den Verlagerungsbetrieben, neben sich auf dem Beifahrersitz Lehmann, der von Zeit zu Zeit heimlich sein Bein bewegte, das offenbar nicht steif war. Draußen Schlaglöcher und Schnee. Baumeister schwieg den Rest der Reise und gewissermaßen auch seines Lebens.
In den Tagen und Nächten seines Sterbens machte er diese Reisen noch einmal. In Morphiumträumen sah er die Körper wieder, die Wochen im Wasser getrieben waren. Er hörte das zischende Schrumpfen der Toten im Feuer, griff betrunken nach Aschewolken, die über brache Felder wehten, und schmeckte das bittere Glück, wieder einer der unabkömmlichen Auserwählten gewesen zu sein.
Das alles wollte er seinem Enkel vermitteln, doch obwohl es kein Stück Draht dazu gebraucht hätte, seine Kraft reichte nicht.
Ich habe nichts getan. Nichts.
Ob beabsichtigt oder nicht, diese letzten Worte waren es, die Robert jedes Mal, wenn er sie sich vergegenwärtigte, vergegenwärtigten, dass jede unterlassene Tat, gleich jedem noch so geringen Handeln, ein weiteres mikroskopisch kleines Bauteil des gewaltig großen, gottlosen Ganzen sein würde.
Bitte nicht singen.
Blaue Katze. Abteilung 6.
Ich kann nicht mehr.
War der letzte Satz von Frieda gewesen. Genauer, der letzte nachweisbare ihrer letzten Sätze. Der letzte nicht nachweisbare war:
Ich würde gern noch so viel machen.
Test, Test, 1, 2, 3.
Test, 1, 2, 3.
Braucht das kein Kabel?
Robert hatte ein Diktiergerät besorgt, um Friedas letzte Sätze aufzuzeichnen.
Los.
Für ihren 7-jährigen Sohn, als klar gewesen war, dass ihr Tod nah war.
Ich würde ihm so viel sagen,
aber er ist noch zu klein.
Frieda, gleicher Jahrgang wie Robert. Abitur mit 19, Jurastudium, Staatsexamen in Bestzeit. Als Referentin für Ökologie bei einer politischen Stiftung war sie in Nord- und Südamerika gewesen, hatte Asien und Afrika bereist, Artikel für Fachzeitschriften verfasst, Tagungen organisiert, Referate gehalten und Reden, mitreißend, einfühlend, auffordernd, unermüdlich für das eintretend, was sie für wichtig hielt und richtig. Außerdem konnte sie zuhören, wie niemand sonst den Robert kannte.
Wie war das, als dein Großvater starb?
Unglaublich, nah, ja. Obwohl er nie nah war.
Wer war nie da? Was?
Vorausgesetzt, sie hatte ihr Hörgerät richtig eingestellt, das sie seit einer Ohrenentzündung am Anfang der Adoleszenz tragen musste.
Entschuldige, das Ding spinnt wieder. Was hast du gesagt?
Große Liebe. Riesige Hochzeit. Robert war Trauzeuge. Dann kam Friedas Sohn. Und 2 Jahre nach der Geburt, Gebärmutterhalskrebs. OP, Bestrahlung, Chemo, Reha. 5 Jahre nach der ersten Diagnose, die letzte Nachuntersuchung.
SMS. Ihr Lieben, der Krebs ist weg. Dem Fest steht nichts entgegen. Erleichterte, fröhliche Grüße von Frieda.
Feierte ein rauschendes Fest, nannte es Überlebensfest. Keine 2 Monate danach dann im von Bestrahlungen breiig gewordenen Gewebe, schwer, aber erkennbar, ein neuer Tumor.
SMS. Ihr Lieben, Komma, Montag OP, Punkt. Daumen drücken, Punkt.
Beim Versuch, ihn zu entfernen, wurde ein Stück ihres Darms durchstochen.
SMS. Seit der OP vegetiere ich auf der Intensivstation. Leider ist es nicht gelungen, den Tumor ohne großen Kollateralschaden zu entfernen, da er zu sehr mit dem Steißbein verwachsen ist.
Seit der OP vegetiere ich auf der Intensivstation. Frieda.
Katheter, künstlicher Darmausgang. Beutel.
Ich bin jetzt ein Beuteltier.
Dauernd lief etwas aus.
Dank meinem neuen Darmausgang kann ich bald wieder essen. Sobald ich fit für Besuch bin, melde ich mich. Eure Frieda. PS Doppelpunkt. Kraft. Ausrufezeichen.
Die Kraft aber schwand. Zu tief saß der Tumor in den Knochen, streute in die Organe. Auf den Aufnahmen sprenkel wie am Nachthimmel weit draußen im Land die Sterne.
Wie geht es dir?
Nee. Wie geht es denn dir?
Ich bin jetzt ein Beuteltier.
Und sonst?
Komm lieber bald.
Knapp 7 Jahre, nachdem Robert seinen Großvater in den Tod begleitet hatte, 7 Jahre, in denen Robert wochentags von Termin zu Termin quer durch das Land gefahren war, 7 Jahre, in denen Myriaden von Mücken an den Kühlergrillen und Windschutzscheiben das Land durchquerender Automobile verendet waren, in denen Draht mehr und mehr durch in akribischer Detailarbeit weiterentwickelte Kabel- und drahtlose Technologien ersetzt worden war. 7 Jahre später also betrat Robert ein Hospiz im Norden der Stadt. Friedas Zimmer war dunkel. Draußen uralte Bäume, die das Licht für sich nahmen. Gelbe Wände.
Blaue Katze.
Gegenüber dem Bett hing ein Wasserfarbenbild, das eine blaue Katze zeigte.
Spektakulär.
Ja, oder? Er hat was gemalt, was es gar nicht gibt. Er hat mir gestern einen Brief geschrieben. An Frieda, Spitzname Mama. Ich komme nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr zu dir. Ich will lieber spielen.
Er hatte ihr erklärt, er wolle sie erst wieder besuchen, wenn sie gestorben sei.
Er will das alles einfach nicht hören oder sehen. Ich verstehe das. Ich bin stolz, dass er sich schützt. Aber es zerreißt mir einfach das Herz. Ich will ihm so viel sagen. Aber er ist einfach zu klein.
Robert sollte ihr Fragen stellen.
So, Test, 1, 2, 3.
Okay, dann mal
Wart
los.
Doch mal.
Okay.
Über die Liebe, über Eifersucht und Freundschaft.
Test, Test, 1, 2, 3.
Hass, Ideale, den Tod und die Gier.
Braucht das kein Kabel?
Krankheit und Glück.
Den Tod, Drogen.
Über alles.
Glück.
Robert würde ihm die Aufnahmen an seinem 18. Geburtstag übergeben. So wollte sie es.
Ja. Und wie war das, als sie es ihm gesagt haben?
Wir wollten das eigentlich gemeinsam erzählen, dass wir, also, dass ich sterben werde. Und wie das immer so ist, ist es dann einfach passiert. Das war eigentlich ganz gut. Ich hatte telefoniert und geweint und das hat er gemerkt und gefragt, warum bist du so traurig, vielleicht ist das gar nicht schlimm. Doch, habe ich gesagt, das ist schlimm. Und dann hat er gesagt, ich kenne aber niemanden, der gestorben ist an Krebs. Und ich habe gesagt, doch, klar, unsere Nachbarin, meine Cousine und unsere Katze, als du klein warst. Und nach einer Pause meinte er, aber Mama, stirbst du dann auch? Ja, habe ich gesagt. Das ist dann so. Und dann gab es erst mal eine Pause. Und du hast das sacken lassen.
Immer wieder richtete sich ihr Sprechen direkt an ihr Kind. Robert stellte zwar Fragen, war aber wie nicht da. Nur sie und das kabellose Gerät, das sie mit ihrem Sohn in der Zukunft verband.
Ich wollte dir sagen, dass ich ins Hospiz bin, weil ich nicht wollte, dass du mich krepieren siehst und meine Schmerzen siehst und siehst, wie ich immer schwächer werde. Ich will, dass du kein Schuldgefühl hast, dass du weggeblieben bist.
Sie sprach, solange die Zunge die Worte schleppen konnte. Sie hatte beschlossen, ihre Ernährung einzustellen. Kaum Spucke, nur noch wenige Milliliter Flüssigkeit am Tag durch die Medikamente. Manchmal nahm sie aus einer Kühlbox einen Eiswürfel, ließ ihn im Mund zergehen.
Ich wusste, dass du irgendwann nicht mehr kommen wirst. Ich hatte Angst davor.
Rita.
Aber das ist okay. Stolz auf dich.
Nachdem sich auf dem Display des Digitalrekorders Friedas letzte Sätze zu 5 Stunden, 43 Minuten und 6 Sekunden summiert hatten, sagte sie:
Robert?
Ja?
Ich kann nicht mehr.
Oh, Frieda.
Ich kann nicht mehr.
Sehr gut.
Ich würde gerne noch so viel machen.
Alle anderen Sätze, die sie zwischen dem Abschalten des Diktiergerätes und ihrem Tod noch gesagt hat, hat Robert vergessen.
Abteilung 7. Im Zeitalter der Blitze.
Ja.
Ein lachendes Gesicht.
Sonne.
Ein weinendes Gesicht.
Eines mit zusammengekniffenen Armen.
Eigentlich immer den,
eines
der
mit Grinst Brille und Hasenzähnen.
Ja. Und dann den Daumen daneben.
Torten.
Ja, Sonne.
Werkzeuge. Kann auch sehr falsch verstanden werden.
Uhren.
Den Geist finde ich ganz geil. Den mit den, der so den,
schreib mir mal
wo
Text.
Die Augen weiß sind und der so macht so das
Emoji. Das Herz und den Emoticon mit diesem
Knutschherz.
Eigentlich
immer den, der grinst und, ja, und dann den Daumen daneben.
Sehe immer dann das Gesicht des Sendenden.
Also den Scheißhaufen finde ich gut.
Dein
was sowieso der Tod auf jeden Fall nichts bedeutet.
Der ein Auge zu.
Der Kotz-Emoji, den benutze ich auch oft.
Und der, ne, und der die Zunge raussteckt.
Und ein Auge auf mit der Zunge raus.
Eigentlich immer den, der grinst und dann den Daumen daneben.
Ein Zeichen bedeutet nichts. Ist keins, weil ich keine benutze.
Sonne.
Knutschen ist Smiley mit dem Herzen. Ne?
Ich sehe immer dann das Gesicht des Sendenden.
Ja.
Zuerst waren Botschaften zackig auf Papierstreifen gekratzt worden. Bald sprach man in Muscheln und hörte aus ihnen. Stimmen rauschten durch die Weltmeere und später den Äther, ausführlich anfangs, irgendwann kürzer, da die Zeit knapp wurde für all das, was in ihr erledigt werden sollte. Jetzt sind es Gesichter und Zeichen, die ins Weltall schwirren und wieder zurück.
Wir sind wieder bei den Höhlenmalereien angekommen. Denkt Robert oft.
Und der, ne, und der die Zunge raussteckt.
Oder im Kindergarten. Und aber mit Zeichen lässt sich alles sagen. Besser als mit unseren aus Urlauten geformten Worten.
Die Zeit. Es ist 3:04.
Ich habe ihn dann zur Rede gestellt und er hat das immer beneint. Nein, ich will nicht sticken.
Auf der Autobahn. Robert kämpft mit der Müdigkeit. Ein später Termin heute hier, frühmorgens einer dort. Robert hätte absagen müssen. Am Ende ist er doch gefahren. Druck im Kopf, auf den Ohren.
Die Wochen im Wasser getrieben waren. Er hörte das zischende Schrumpfen der Toten im Feuer. Griff betrunken nach Asche.
Immer wieder Stau. Trotz der Uhrzeit, verursacht durch wuchtige, Windräder transportierende Schwerlaster. Außerdem lange Wagen, aus denen Schlachttiere schreien, Schweine. Er hört sie, wenn er überholt. Alle Fenster offen, Frischluft, um nicht einzuschlafen.
Neulich habe ich die Geschichte von der Einführung der Elektrizität gelesen. Dem Beginn der Abschaffung der Nacht. Rund um die Uhr wird produziert und konsumiert und kommuniziert. Wer jetzt noch schläft, wäre revolutionär.
Denkt er.
Wenn ich einmal das schaffe, ich. Die meiste Zeit hacke ich mit Fingern auf Plastik ein oder streichle Glas. Ich rede und rede und empfange und sende ohne Unterlass. Und empfinde dabei nichts. Mehrfach im Monat durchquere ich das Land der Flughäfen und geradlinig geordneten Wälder. Ich organisiere Vorgänge, die vor sich gehen, ohne dass ich sie sehen kann. Ich kommuniziere, konsumiere, produziere, pariere. Ich stehe still. Ich weiß nicht, was ich eigentlich will. Ich werde ohne Spur gehen. Ich werde nichts getan haben. Nichts.
Robert hat lang nicht mehr an seine Toten gedacht. In dieser Nacht aber macht er es, inmitten einer den Straßenbelag erneuernden Baustelle, auf übrigens exakt demselben Streckenabschnitt, auf dem ein Schlagloch 70 Jahre zuvor den rüttelnden Ruck erzeugt, der Lehmanns Hand von Baumeisters Schulter geschüttelt hatte.
Ich würde so gern noch so viel machen.
Der Gedanke an die letzten Sätze seiner Toten hatte immer das Nachdenken über den möglichen eigenen letzten Satz nach sich gezogen.
Was aber hast du gemacht mit deiner Zeit?
Murmelt er sich selbst zu.
Was hast du Nichtssagendes gesagt? Was hast du nicht gesagt? Weshalb weißt du, was du an deinem Leben hast? Weshalb hast du nicht die Kraft, es zu ändern?
Weshalb machst du fast nichts von all dem, was dir möglich ist? Warum versuchst du es nicht? Das Unmögliche, wie zum Beispiel die gesamte Kunst eines Kontinents in einem einzigen Bild darzustellen.
Samuel Finley Breeze Morse.
Was hat Gott getan?
Der Tod hat nichts verändert. Robert hat Tag für Tag das Land durchquert, in 100 Reisen, von denen kein Augenblick in seinem Gedächtnis geblieben ist. Er hat seine Zeit mit der Auswahl und Anschaffung und Pflege immer unglaublicherer Dinge verbracht, gesendet und empfangen, ohne zu empfinden. Und wenn er den Spam-Ordner leerte, rechnete er regelmäßig, dass selbst das Zeit kostete.
Bitte nicht singen.
Sekunden nur. Aber in der Summe sein Leben.
Das Licht der Information strömt ein auf uns, ohne uns zu erleuchten.
Ich hab nichts getan.
Ich würde so gern noch so viel machen.
Im Hotel später, auf dem Weg in sein Zimmer, werden seine Schritte vom Teppich verschluckt werden, als liefe niemand durch den nachtstillen Korridor. Im Zimmer wird er sich auf das kalte Bett setzen, noch einmal denken,
was mache ich mit meiner Zeit?
Und?
Welchen letzten Satz werde ich sagen?
Und?
Noch lebe ich.
Und plötzlich wirst du dein Inneres vor dir sehen. Eine Maschine aus Resten von Draht und dem uralten Uhrwerk all deiner je gedachten Gedanken. Jedes feine Rädchen wirst du erblicken. Jede verworfene Idee. Jede Absicht, die du je hattest, alle je in dir erstarkte Kraft.
Und was mache ich dann?
Du wirst den Notizblock vom Nachttisch nehmen und einen Stift, auf dem das Logo des Hotels dieser Nacht gedruckt sein wird. Du wirst da sitzen, wie ein Maler, der an seiner Staffelei sitzt.
Und dann?
Dann fängst du an, mit unendlich pendelnder Hand alles Unmögliche aufzuzeichnen.
Zeit seines Lebens. Ein Hörspiel von Jan Neumann. Mit Christian Redl, Marlon Kittel, Nico Holonitsch, Anna Griesebach, Frank Arnold, Bernhard Schütz, Robert Galinowski, Annina Michalski. Komposition Kamil Jamal. Technische Realisation Jean-Boris Tschimtschak. Regieassistenz Hanna Steger. Regie Jan Neumann. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018. Redaktion Sabine Küchler.